Ich predige ja bei euch, seitdem wir dieses neue Jahr, das durch die Liebe geprägt sein soll, haben, predige ich ja immer unter Follow me, folge du mir nach. Das sagt Jesus ja zu uns, dazu ruft er uns heraus. Und jemand hat gesagt, folge mir, lebe Gottesdienst. Dabei gibt es ein Problem, denn Gottesdienst ist ein Teekesselchenwort. Wisst ihr, was Teekesselchenworte sind? Die haben zwei Bedeutungen, ne? Genau. Gottesdienst leben könnte sein, dass es heißt, den Gottesdienst zu besuchen. Jetzt und hier zum Beispiel, sonntags morgens, 10 Uhr. Da würde man aber in dem biblischen Kontext genauer eigentlich sagen müssen, das ist eine gottesdienstliche Versammlung. Das ist auch was richtig Gutes. Aber das ist nicht das, worüber ich heute mit euch nachdenken möchte. Gottesdienst leben, das ist eigentlich etwas, was bedeutet, dass wir als Christ leben, am Sonntag und im Alltag. Und das ist christlicher Lebensstil. Also machen wir Farbe dran. Das obere gilt nicht, das untere nehmen wir. Und ich würde euch gerne einladen, mit mir heute Morgen eigentlich nur zwei Verse euch anzugucken. Ich lese aus dem Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat. Und ob es vollkommen ist. Römer 12, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Geht ganz schnell. Wenn ihr euch den Text merken wollt, Römer 12, 1, 2. Tick, tack, tick, tack. Sehr schön, ne? Okay, ich nehme euch mal mit. Gottesdienstleben bedeutet, dass ich hinschaue. Und zwar hinschaue auf Gottes Wesen. Dieser Text ist eingebettet logischerweise in Kapitel 11 und Kapitel 12 und 13. Und Paulus fängt an und sagt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Wo kommt der Mann eigentlich her von seinem Gedanken? Und den muss man mitdenken, diesen Gedanken. Wenn man ihn nicht denkt, dann begeht man, glaube ich, einen groben Fehler. Weil dann wird Gottesdienstleben sehr schnell zu einer stressigen Angelegenheit. Aber Paulus kommt von einer anderen Ecke her. Ich nehme euch mal mit. Wer mitlesen will, Römer 11, ab Vers 33. Paulus schreibt, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum. Wie tief ist seine Weisheit. Wie unermesslich sein Wissen. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen. Wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Hat Gott jemals etwas gegeben, sodass wir es ihm zurückerstatten müssten? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Ein kleiner eingeschobener Lobpreis im Römerbrief. Und das hat Paulus vor Augen, wenn er dann sagt, passt mal auf, liebe Leute, jetzt muss was passieren. Wenn du also Gottesdienst leben willst, dann musst du hinschauen auf Gottes Größe. Ich nehme mal so ein paar Dinge, die mich in der letzten Zeit bewegt haben. Karfreitag und Ostersonntag. Karfreitag habe ich dieses Mal selber gepredigt. Und dieses Drama des Kreuzes ist ein ganz großes. Aber diese Freude von Ostersonntagmorgen, das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Wie das so hin und her wogt, wie Gott mit uns arbeitet. Dann gibt es in diesem ganzen Geschehen die Emmaus-Jünger. Ja, die beiden sind süß, ne? Und den ungläubigen Thomas, der sagt, ich kann nur glauben, wenn ich. Es gibt ja so viele Wenn-ich-Situationen. Aber Jesus kommt auf beide zu und sagt, oder zu allen, die da in diesem Geschehen der Auferstehung sind, Friede sei mit euch. Das ist ein unheimlicher Trost. Und trotzdem ist in dieser Auferstehung auch eine ganz große Herausforderung, denn Petrus wird gefragt, liebst du mich eigentlich? Wenn ich also mich diesem Gottesdienstleben anvertrauen will, diesem Gedanken, den Paulus da entwickelt, dann muss ich hinschauen auf Gottes Größe. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht, in dem alles sein Ziel hat. Mein Gottesdienst kommt von der wunderbaren Seite Gottes her. Nicht von meinem inneren Soldaten, sondern von dem, wie er handelt. Das ist eine ganz wichtige, entscheidende Grundlage, warum ich Gott diene. Und das kann eben auch sein in der gottesdienstlichen Versammlung, am Klavier, an der Gitarre, an der Moderation, an der Technik, am Beamer und hier vorne bei mir. Wir tun das, weil wir so begeistert sind von diesem Gott. Das hat man eben gemerkt, dass, ja, das zweite Lied, das war genau dieses Thema, was da aufgegriffen wurde. Wie toll ist er? Wenn du Gott dienst, dann schau erst dahin. Sonst machst du das aus, dann geht was schief. Okay, zweiter Gedanke. Wenn du dahin geschaut hast, auf die wunderbare Art und das wunderbare Wesen unseres Gottes, dann, sagt Paulus, gibt es was Zweites. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Oder nicht? Wer so an mir handelt, wer mir Schuld vergibt, wer seine Liebe in mein Herz ausgießt, wer mit mir jeden Tag neu anfangen will, ist der es nicht wert, dass ich ihm diene, dass ich mich ihm zur Verfügung stelle? Ich habe einen total tollen Chef. Ich bin ja Lehrer. Und Schulleiter sind nicht immer so unproblematisch. Sagen wir es mal so. Meiner ist das. Ich habe zwei ganz tolle Chefs oder drei. Unser Schulleiter ist ein ganz feiner. Unser stellvertretender Schulleiter ist ein ganz feiner. Und meine Chefin, also ich bin in der 5., 6., 7. Klasse Klassenlehrer. Dafür ist die Abteilungsleitung in der Stufe 1 zuständig. Und das ist meine liebe Freundin Ulrike. Und das ist ein richtiger Knaller. Das macht richtig Spaß. Mit den dreien zu arbeiten, wow. Das hat mich immer davon abgehalten, überhaupt darüber nachzudenken, ob ich statt in Bielefeld in Gütersloh mir eine Stelle suche. Wäre für mich viel schöner, weil dann müsste ich nicht jeden Tag 50 Kilometer Auto fahren. Aber nein, die sind so toll, die drei, dass es sich wirklich lohnt. Und da habe ich die Entscheidung getroffen, da werde ich alt. Mittlerweile bin ich alt. Oder? Oh, na gut. Okay, also deshalb sagt Paulus, wenn du auf die Schönheit und das wunderbare Wesen Gottes geschaut hast, dann triff Entscheidungen. Lebe in der Hingabe an den himmlischen Vater. Folge Jesus nach, wie es die Bibel sagt. Und lebe im Heiligen Geist und lass dich durch ihn leiten. Das ist es, sich Gott ganz hingeben, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Sich ihm als ein Opfer hingeben, als ein lebendiges und heiliges Opfer, an dem er wohlgefallen hat. Wenn du auf die Herrlichkeit Gottes geschaut hast, dann triff Entscheidungen. Gottesdienst zu leben. Dritter Gedanke, wenn du das tust, wenn du für dich sagst, okay, ich schaue hin und ich treffe Entscheidungen, dann passiert in deinem Leben etwas, was gar nicht von dir herkommt, sondern was von Gott herkommt. Da ändert sich das Vorzeichen in deinem Leben. Ich bin Mathelehrer, ihr merkt das, ja? Das macht, Mathelehrer machen sowas gerne, ne? Solche Dinge. Ich hoffe, ihr liebt Mathelehrer. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf, sagt Paulus. Was passiert da, wenn du dich dazu herausfordern lässt? Das ist unser Verlobungsspruch und der sprang mir wieder in den Kopf, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Das ist dieser Vorzeichenwechsel. Entweder lebst du dich oder Christus lebt in dir. Wo das hinführt, dass wenn jeder sich selbst lebt, das erleben wir in unserem Land und in dieser Welt im Moment hautnah. Das wird uns jeden Tag durch die Medien so quasi unter die Nase gerieben. Und das riecht nicht gut. Aber nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, und den Gedanken hat man eben auch, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist das, was passiert. Mein Leben wird nicht mehr durch mich getragen, sondern durch Christus. Durch das, was er für mich getan hat. Das heißt es, Christ zu sein. Das heißt es, Gottesdienst zu leben. Und das geht eben nicht nur von sonntags 10 bis 11:30. Oder 10 bis 11. Sei dir darüber im Klaren, dass in deinem Leben ein Vorzeichenwechsel passiert. Wenn du diesem Christus nachfolgst, bist du der, bei dem sich alles ändert. Und dann muss sich etwas ändern, nämlich das Denken. Du darfst anders denken. Paulus schreibt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und etwas beurteilen könnt. Das geänderte Vorzeichen meines Lebens, weil ich von der Herrlichkeit Gottes her lebe und weil er in mir lebt und weil ich das will, das führt dazu, dass mein Denken sich verändert. Und das merkt man daran, dass die Maßstäbe dieser Welt unwichtig werden. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Ja, wenn ich diesen Gott kenne, wie kann ich dann nach den Maßstäben dieser Welt leben? Wie soll das funktionieren? Das passt nicht mehr zueinander. Und deshalb sagt Paulus, ja, dann lass das doch einfach los. Dann lerne anders zu denken. Eine neue Art zu denken. Und dann kommt Gott her und prägt durch seinen Heiligen Geist und durch die Liebe, die in mein Herz ausgegossen ist, mein Denken. Anders denken. Von anderen Grundlagen her denken. Das ist, glaube ich, jedem schon mal so gegangen, der in einen neuen Fachbereich eingestiegen ist. Der im Beruf eine neue Sache kennengelernt hat. Und dann fängt mit einmal das Gehirn an zu summen und zu arbeiten, oder? Und dann hier, guck mal da, und ja, wo, das gehört dazu, und. Super. Und wenn ich diesen Gott kennenlerne, dann summt und brummt mein Gehirn. Weil ich denke anders. Ich denke, Vergebung ist möglich, Neuanfang ist möglich, Liebe ist vorhanden, Kraft ist vorhanden. Da muss doch was passieren. Paulus sagt, ja, da musst du neues Denken leben und lernen. Und das geschieht nicht durch dich, sondern durch den Heiligen Geist, der ausgegossen ist in dein Herz und die Liebe Gottes trifft dich damit. Du musst auf diesen Gott schauen, du musst Entscheidungen treffen, du musst dir über den Vorzeichenwechsel bewusst sein und dann musst du hergehen und neu denken. Und ihr ahnt, das geht nicht, das hört hier nicht auf, ne? Denn, fünfter Gedanke, wir müssen nicht nur anders denken, sondern auch anders leben. damit ihr beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist und ihr es damit tun könnt. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Cool, oder? Das finde ich so toll vom Ansatz her. Du musst das in dein Herz lassen, du musst dir da klar werden, dann kommt ein neues Denken und dann bist du in der Lage, Dinge beurteilen zu können und das Richtige zu tun. Man kann das auch etwas anders übersetzen. Das macht das für mich nochmal so ein bisschen auf. Man kann das übersetzen wie folgt. Du kannst beurteilen, ob etwas Gottes Wille ist. Sein guter, wohlgefälliger und vollkommener Wille. Okay, da könnte man jetzt mal dran lang denken. Bringt mein Handeln die Dinge gut voran? Es ist wirklich gut für die Leute um mich herum, für mich selbst, für die Situation. Stimmt das, was ich tun will, nachdem mein Denken sich geändert hat, wirklich mit dem überein, woran Gott Freude hat? Was sein Wort ist? Würde Jesus mir auf die Schulter klopfen und sagen, jo, cool. Und wenn alles top läuft, das läuft bei mir meistens nicht top, aber gut, das kennt ihr ja auch aus eurem Leben. Wenn du aber dir jetzt mal vorstellst, in deinem Leben alles top läuft, ist es dann vollkommen, was du tun willst? Was dein Denken zu einem Handeln gebracht hat? Ich finde, das sind so drei Möglichkeiten, sich mal zu kontrollieren. Ob das, was man da denken und tun will, oh, der Akkustand ist niedrig. Oh. Ich wollte nicht mehr so lange predigen. Danke. Okay, was jetzt? Wenn man das jetzt alles so vor Augen hat, oh ja, und du machst jetzt hier Stopp, ne? Ich liebe dich. Okay, dann mache ich das mit euch. So, wenn der nicht mehr will. Hat sich aufgehängt. So ein Computer. Was jetzt? Vier Fragen stellen sich durch diesen Text. Hast du Gottes wunderbares Wesen angesehen und wahrgenommen? Hat es dein Herz berührt, was Jesus für dich getan hat? Hast du eine Entscheidung getroffen, diesem wunderbaren Gott in seiner Kraft zu dienen? Bist du dir darüber im Klaren, dass sich in deinem Leben ein Vorzeichenwechsel, ein Besitzerwechsel abgespielt hat? Und bist du mit diesem Gott in deinem Denken und Handeln? In einem lebenslangen Lernprozess mit dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Jetzt gibt es ein paar Möglichkeiten, wie du mir antworten könntest. Wenn du all diese Fragen mit Ja beantworten kannst, dann würde ich sagen, mach weiter so. Mach weiter so. Wie hat der alte Turnvater Jan gesagt? Frisch, fromm, fröhlich, frei. Ab durch die Mitte. Cool. Finde ich super. Das würde mich super freuen für dich. Und wenn, dann mach bitte einfach weiter. Jetzt kann es aber auch sein, und das stelle ich für mich auch immer mal wieder fest, dass ich bei diesen vier Fragen irgendwo stecken geblieben bin. Dass ich irgendwo sagen muss, ich bin falsch abgebogen. Dann würde ich dir raten heute Morgen, such dir Hilfe. Such dir Menschen, die dich in der Seelsorge begleiten. Vielleicht findest du eine gute Zweierschaft mit jemandem. Vielleicht musst du auch alleine erstmal da, wo du falsch abgebogen bist, wieder zurückfahren und wieder neu anfangen und die richtige Abzweigung nehmen. Aber so kannst du Gottesdienst leben. So geht das. Dass du diesem Gott, der so wunderbar ist, dein Leben anvertraust, von ihm ein neues Vorzeichen in dein Leben bekommst und ein neues Denken und ein neues Handeln. Ich habe euch vor Augen gestellt, liebe Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Und euch jemals ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Amen.